Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war. Im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Bei dir, o Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist, bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung. Denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört, der uns gebot, in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und er hat seine Worte erfüllt, die er geredet hat über uns und über unsere Richter, die uns richteten, nämlich ein großes Unglück über uns zu bringen, so dass unter dem ganzen Himmel nichts derartiges geschehen ist wie das, was an Jerusalem geschehen ist. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns gekommen. Und wir haben das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und Acht gehabt hätten auf deine Wahrheit. Und so war der Herr auf das Unglück bedacht und ließ es über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg des Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle ringums uns her. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk genannt worden.
Wow, das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Und gerade im Zeitalter von SMS und WhatsApp ist es schon eine Herausforderung, so einen langen Abschnitt erstmal zu erfassen. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Und auch mir ist es in der Vorbereitung schwer gefallen, zu sehen oder zu erfassen, was hat denn dieser Abschnitt uns zu sagen. Man hat den Eindruck, es ist ein unwahrscheinlich langer Abschnitt, so wie auch in den letzten Wochen die Abschnitte sehr lang waren. Er kommt aus einer fremden Welt. Dieser Text ist etwa 2500 Jahre alt oder die Begebenheit, um die es hier geht. Und man hat den Eindruck, vieles wiederholt sich. Es ist so anders. Ich habe gemerkt, es lohnt sich wirklich, sich auf diesen Abschnitt einzulassen. Und ich würde gerne über diese Predigt die Überschrift stellen oder die Frage stellen, die in diesem Text aus meiner Sicht beantwortet wird. Warum sollte Gott dir deine Schuld vergeben? Warum sollte Gott dir deine Schuld vergeben? Ihr kennt vielleicht ähnliche Situationen. Es kommt ganz selten bei uns zu Hause mal vor, dass unsere Kinder sich streiten. Und wir als Eltern sagen irgendwann so, jetzt vertragt euch wieder. Und der den Streit vom Zaun gebrochen hat, sagt dann oft, Entschuldigung. Und der andere sagt, Pö. Und dann sagt der andere wieder, Mama, der will meine Entschuldigung nicht annehmen. Oder die. Kennt ihr das? Wie ist das bei Gott? Ich merke aus meinem Leben, mir kommen Entschuldigungen gegenüber Gott sehr leicht über die Lippen. Ich bitte Gott um Vergebung, wenn ich erkannt habe, dass Schuld da ist. Und es kommt mir relativ leicht über die Lippen. Die Frage ist, habe ich ein Recht auf Vergebung? Habe ich ein Recht darauf, dass Gott diese Bitte um Vergebung erhört? Warum sollte mir Gott meine Schuld vergeben? Warum sollte dir Gott deine Schuld vergeben? Ich möchte versuchen, heute Morgen eine Schneise zu schlagen durch diesen langen Abschnitt. Und ich hoffe, dass am Ende die Antwort auf diese Frage deutlich wird. Warum sollte Gott dir deine Schuld vergeben? Ich möchte uns zunächst einen Überblick geben über dieses Kapitel. Zunächst redet Gott durch das Buch Jeremia zu Daniel. Daniel liest in der Bibel, er liest den Propheten Jeremia. Und das, was er dort liest, ist die Botschaft, dass Jerusalem, die heilige Stadt, 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Dann kommt eine sehr überraschende Reaktion. Daniel bekennt Israels Schuld. Und das macht den Hauptanteil dieses langen Abschnitts aus. Daniel nennt Israels Schuld beim Namen. Er bekennt, alle sind ausnahmslos vor Gott schuldig geworden. Und interessanterweise schließt er sich selber in dieses Schuldbekenntnis mit ein. Er macht deutlich und bekennt Gott, die Strafe, die Gott dem Volk auferlegt hat, ist gerechtfertigt. Gott ist nicht ungerecht, sondern es ist absolut angemessen, dass Gott die Strafe dem Volk auferlegt hat. Und dann bittet Daniel zum Schluss unseres Abschnitts Gott um Vergebung. Schade, dass wir nicht noch die letzten 8 Verse aus diesem Kapitel gelesen haben, denn das ist die Antwort Gottes auf Daniels Beten. Gott begegnet durch den Engel Gabriel dem Daniel und offenbart ihm die Zukunft, er offenbart ihm seine Pläne und er gibt ihm einen Ausblick, der bis zu Jesus Christus reicht, bis zu der Erlösungstat von Jesus Christus, wodurch Sündenvergebung möglich ist. Dieser Abschnitt ist sehr schwierig zu verstehen, von daher ist es gut, wenn man einen Kommentar oder mehrere Kommentare zu Rate zieht, wenn man den liest. Oder eine Bibel mit guten Anmerkungen, wo Dinge erklärt sind. Wie gesagt, es geht uns um die Verse 1 bis 19. Und dieser Abschnitt beginnt mit einer Zeitangabe im ersten Jahr des Darius. Daniel ist rund 80 Jahre alt. Darius war der König, der Daniel in die Löwengrube hatte werfen lassen, weil er sich von seinen Untergebenen, von den Konkurrenten von Daniel hat übers Ohr hauen lassen. Das war derjenige, über den wir am letzten Sonntag gehört haben, dass er Daniel eigentlich zum obersten Minister in sein Land machen wollte. Und dann haben die Widersacher von Daniel ihn übers Ohr gehauen. Daniel wurde bewahrt. Wir haben uns vorhin im Vorprogramm daran erinnert. Und Darius hat diesen Daniel geehrt und hat ihm eine Stellung gegeben, die sehr hoch war in seiner Regierung. Es heißt am Ende von Kapitel 6, also von dieser Begebenheit mit der Löwengrube, und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Das heißt, Daniel war eine Führungspersönlichkeit. Er war ein hochrangiger Politiker unter der Regierung des Königs Darius. Er hatte Leitungsverantwortung für sein eigenes Volk und darüber hinaus für das Volk, unter dessen Herrschaft dieses Volk Israel gefangen war. Die babylonische Macht war zusammengebrochen und der Großkönig Kyros war an der Macht. Unter ihm war der König Darius für dieses Gebiet zuständig. Er war ein Unterkönig und Daniel arbeitete unter König Darius. Kyros hatte den Juden die Heimkehr nach Jerusalem erlebt. Das wird erlaubt. Das wird berichtet im Buch Esra ganz am Anfang. Und Daniel liest jetzt die Prophetie über die Heimkehr oder über diese 70 Jahre, die vergehen sollen im Buch Jeremia. Und diese 70 Jahre, über die im Buch Jeremia geschrieben ist, die sind gerade vorbei. Daniel interessiert sich dafür, wie geht's denn jetzt weiter? Können wir jetzt zurück oder nicht? Kyros hat es erlaubt, aber es ist doch noch nicht so richtig vonstatten gegangen. Daniel interessiert sich dafür und er liest in der Bibel, er liest im Buch Jeremia, das offenbar schon zu der Zeit schriftlich vorlag und das er lesen konnte. Was liest Daniel bei Jeremia? Es gibt zwei Stellen im Buch Jeremia, die von diesen 70 Jahren reden. Jeremia 25, Vers 11 heißt es, und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte. Gemeint ist das Land, wo das Volk Israel ursprünglich wohnte, Judäa, Israel, und zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Jeremia 29, Vers 10 heißt es, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort an euch an diesem Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Das heißt, diese Prophetie, die muss jetzt irgendwie eintreffen und Daniel forscht nach, was muss denn da vor sich gehen, was passiert denn da? Wie kann das geschehen, dass wir wieder in das Land zurückkehren, in das Gott uns versprochen hat, zurückzuführen? Daniel hat sicherlich nicht nur diese beiden Verse gelesen, denn damals gab es, glaube ich, noch keine Konkordanz, wo man genau darauf traf, sondern er hat sicherlich den Zusammenhang gelesen. Und Jeremia 29, Vers 10 wird fortgeführt. Jeremia 29, Vers 11 bis 14 heißt es, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Daniel liest hier, dass Gottes Wohlwollen, Gottes gutes Handeln auch mit einer Bedingung verknüpft ist. Mit der Bedingung, ihr, mein Volk, sollt mich suchen, ihr sollt zu mir rufen, ihr sollt euch zu mir wenden und ich werde mich dann von euch finden lassen. Daniel beginnt ja sein Gebet, indem er Gott anruft als den großen und gerechten Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die seine Gebote halten und ihn lieben. Und er merkt plötzlich, unser Volk ist noch weit davon entfernt, diese Bedingung zu erfüllen. Unser Volk ist so weit davon entfernt, Gott zu lieben und für ihn da zu sein und seine Gebote zu halten. Aber da ist dieser Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und das erklärt diese überraschende Reaktion von Daniel. Er sagt, ich muss die Schuld unseres Volkes vor Gott bekennen. Er tut das als Leiter, als führender Politiker, stellvertretend für sein Volk. Nun sind die wenigsten unter uns führende Politiker. Ich auch nicht. Aber ich glaube, dass wir trotzdem viel von diesem Gebet des Daniel lernen können. Daniel erklärt, wie er betet. Er betet mit Gebet und Flehen, mit Fasten, mit Sack und Asche. Das müssen wir erstmal verstehen. Damals war es üblich, wenn man getrauert hat oder wenn man seine Ernsthaftigkeit zum Ausdruck bringen wollte, dass man sich mit einem kratzigen Gewand gekleidet hat, Sacktuch, also vielleicht so ein Wollpullover, der aus Sisal gestrickt ist, könnte man sich vorstellen, so richtig schön kratzig, um deutlich zu machen, ich bin bereit zu leiden und ich habe die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt. Und dann hat man seinen Kopf mit Asche bestreut, um das auch nach außen hin sichtbar zu machen. Ich bin in Trauer. Ich bin betroffen. Und Daniel fastet, um seine ganze Konzentration auf Gott zu richten. Er macht seiner Trauer und seiner Ernsthaftigkeit Ausdruck. Daniel erkennt, das Ziel von Gottes Erziehungsmaßnahme, das Ziel dieser 70 Jahre Exil ist nicht erfüllt. Mein Volk ist noch immer nicht zu diesem Gott zurückgekehrt und es hat sich nicht zu diesem Gott gewandt und sich auf ihn ausgerichtet. Gott selber macht im Buch Jeremia deutlich, die Strafe, die ich euch auferlege, ist nicht auferlegt, weil ich es böse mit euch meine, sondern ich habe Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Ich will euch Zukunft und Hoffnung bringen. Ja, Gott handelt so. Im Alten Testament lesen wir an mehreren Stellen davon, dass Gott Sünde bestraft. Und er tut das, um Menschen in die Beziehung zu sich zurückzuholen, nicht um zu zerstören. Die Frage ist, bestraft Gott uns auch heute in dieser Weise? Der Volksmund sagt, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ist das so? Im Neuen Testament werden solche Dinge angedeutet. Im Zusammenhang mit dem Abendmahl wird in 1. Korinther 11 gesagt, dass durch das falsche Verhalten oder aufgrund des falschen Verhaltens der Christen in Korinth schon viele krank geworden und sogar einige verstorben sind. In Jakobus 5, wo Christen aufgefordert werden, die Gemeindeleitung zu sich zu bitten, um in Krankheitssituationen für sie zu beten, wird das Ganze mit Sündenvergebung verknüpft. Vergebt einander eure Sünden. Hast du schon einmal gefragt, wenn du in leidvollen, notvollen Situationen warst, vielleicht möchte Gott mir etwas sagen durch diese Situation? Hast du schon einmal gefragt, Gott, was möchtest du mir denn zeigen durch diese Situation, durch die Krankheit, durch das Leid, durch die Not, durch die ich gehen will? Ist es möglich, dass Gott mir hier etwas sagen will? Das heißt, nicht zu fragen, warum muss ich das jetzt durchmachen, sondern welches Ziel hat Gott mit dieser Situation? Manchmal ist es so, dass Gott leidvolle Situationen über uns kommen lässt, damit wir diese Frage stellen, was möchtest du mir damit sagen? Aber, und ein ganz dickes Aber, Krankheit bedeutet nicht in jedem Fall, dass Sünde oder irgendwelche anderen Missstände in unserem Leben sind. Wir lesen in Johannes 9 von einem Blindgeborenen, der von Jesus geheilt werden will. Und die Jünger fragen sofort, wer hat denn jetzt gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, keiner von beiden. Erstaunliche Antwort. Aber Jesus möchte deutlich machen, diese Krankheit ist keine Folge von Sünde. Also auch das gibt es. Sondern Gott möchte sich in dieser Krankheit verherrlichen durch die Heilung, die dann geschieht. Übrigens, auch im Alten Testament gibt es ein ganz berühmtes Beispiel dafür, dass jemand leidvolle Situationen durchmachen musste. Sein Leid wurde sogar sprichwörtlich in den Hiobsbotschaften. Hiob musste schweres Leiden erdulden. Und es wird deutlich, wenn man dieses Buch liest, Hiob hat dieses Leiden nicht verschuldet durch eigenes Versagen, durch eigene Sünde. Also, wenn wir Leid durchmachen, kann es sein, dass Gott uns etwas sagen möchte. Es muss nicht so sein. Aber ich möchte uns ermutigen, diese Frage zu stellen. Gott, was möchtest du mir sagen, wenn wir in leidvolle Situationen kommen? Daniel sieht das Ziel, das Gott mit der Strafe 70 Jahre im Exil zu leben verfolgt hatte, das haben wir nicht erreicht. Das Volk ist nicht zu Gott zurückgekehrt, hat sich nicht zu Gott gewandt. Rudi, du müsstest mal bitte weiter klicken, das geht irgendwie nicht. Dankeschön. Hier nochmal der Überblick. Also Gott redet durch das Buch Jeremia zu Daniel und jetzt bekennt Daniel die Sünde oder die Schuld Israels. Wie gesagt, ich glaube, wir haben keine führenden Politiker unter uns und dennoch können wir etwas aus diesem Abschnitt erfahren darüber, warum sollte Gott mir, dir unsere Schuld vergeben. Zunächst nennt Daniel Israels Schuld beim Namen. Er sagt, wir haben gesündigt, wir haben uns vergangen, wir haben gottlos gehandelt, wir haben uns aufgelehnt, wir sind vor deinen Geboten und vor deinen Rechtsbestimmungen abgewichen und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört. Mir ist aufgefallen, dass Daniel gar keine konkreten Sünden nennt. Er könnte zum Beispiel das sagen, was im Buch Jeremia angeprangert wird. Wir sind fremden Göttern nachgefolgt. Das tut er nicht, sondern er bleibt relativ allgemein. Und deutlich wird, wir haben Gott nicht genügend beachtet. Wir sind in Gleichgültigkeit gefallen gegenüber Gott. Ich wurde erinnert an die 7 Hauptsünden, die in der alten Kirche herausgestellt worden sind, aus denen dann gesagt wurde, sich andere Sünden entwickeln. Eine dieser Hauptsünden, dieser 7 Hauptsünden, ist erstaunlicherweise die Trägheit. Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Und ich glaube, da ist etwas dran. Eine Sünde, die wir heute aus den Augen verloren haben. Dass wir gleichgültig geworden sind, dass wir oberflächlich geworden sind gegenüber Gott. Dass wir uns in einer Sicherheit wiegen, Gott wird uns schon irgendwie vergeben. Und Gott darf mir reinreden, wenn es mir passt, aber wenn es mir nicht mehr passt, dann nicht. Jesus wird einmal gefragt, was ist das größte Gebot, was ist das Wichtigste, was im Alten Testament gesagt wird? Und Jesus sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot, was damit reinfällt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Problem, wir können ja die Liebe zu Gott schlecht messen. Du kannst wie Daniel 3-mal am Tag beten, Richtung Jerusalem oder was weiß ich wohin, und trotzdem ganz weit weg von Gott sein. Das sind Rituale, die nicht unbedingt zum Ausdruck bringen, wie nahe wir Gott sind. Die Liebe zum Nächsten kann man sehr wohl messen. Und ich glaube, dass Jesus deswegen diese beiden Gebote zueinander stellt, weil in der Liebe zum Nächsten die Liebe zu Gott deutlich wird. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich daran messe, dann bin ich ein hoffnungsloser Versager. Vielleicht geht's dir anders. Aber ich glaube, wir alle können uns an diesem Gebot nicht messen und sagen, okay, das habe ich erfüllt. Jesus, jetzt komm mal weiter. Sag mal das Nächste. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Wo kommt Gott in meinem Alltag vor? Vielleicht denkt ihr, wenn jemand hier vorne predigt, dann läuft das alles viel frommer. Der hat ja keine Probleme mehr mit den ganzen Sachen. Aber das stimmt nicht. Ich kann genauso oberflächlich werden wie du oder wie jeder andere. Wo sind wir heute gleichgültig gegenüber Gott? Fragen wir, was Gott mit unserem Leben vorhat. Wenn wir in Nöten sind, beklagen wir diese Nöte bei ihm oder beschweren wir uns einfach über die blöden Umstände? Wenn wir gute Dinge erleben, danken wir ihm? Loben wir ihn? Geben wir ihm die Ehre, die ihm zusteht? Reagieren wir, wenn er in unser Leben spricht oder sagen wir, okay, vielleicht später? Hören wir ihn überhaupt noch vor lauter Dingen, die auf uns einströmen oder die wir in uns hineinlassen? Lesen wir in der Bibel mit dem Ziel, ich möchte heute etwas herausfinden, was Gott von mir fordert, was ich ausführe, was ich tue, was ich umsetze in meinem Leben? Womit berieseln wir uns und lenken uns ab? Dieses Wort gottlos, das klingt ja sehr drastisch, sehr schlimm. Aber ich glaube, im Deutschen wird etwas deutlich von dem, was hier gemeint ist. Gottlos heißt einfach nur losgelöst von Gott. Und wie oft bin ich das? Wie oft, wie Esko im Vorprogramm erzählt hat, vertraue ich auf meine eigene Kraft und vergesse, dass ich in absoluter Abhängigkeit von Gott lebe, dass ich alles, was ich habe, von ihm verdanke und alles, was ich haben möchte, von ihm erbitten muss. Ich könnte dieses Gebet gut mitsprechen. Wir haben gesündigt, wir haben uns vergangen. Und ich bin aufmerksam geworden, dass ich sehr oft mich dabei ertappe, dass ich denke, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Ich meine, es gibt ja Leute, die viel gottloser sind, die viel schlimmere Dinge tun, als ich das tue, oder viel schlimmere Dinge nicht tun, oder wichtigere Dinge nicht tun, die ich schon tue. Liebe Gemeinde, wenn selbst Daniel dieses Gebet mitspricht und sich einschließt, wie viel mehr dann wir? Daniel, bei dem seine Widersacher vergeblich nach irgendeinem Fehler gesucht haben. Daniel, der in mehreren Situationen deutlich macht, wie ernst es ihm ist, der sein Leben riskiert, um für Gott gerade zu stehen. Da bin ich noch weit von entfernt. Und wenn selbst dieser Mann seine Schuld vor Gott bekennt, wie viel mehr dann du und ich. Daniel macht im nächsten Schritt deutlich, alle sind vor Gott schuldig geworden. Die Männer von Juda, die Bewohner von Jerusalem, ganz Israel, nahe und ferne, steht in Vers 7. In Vers 8 geht es weiter, unsere Könige, unsere Obersten, unsere Väter, ja auch wir. Egal wie weit weg von Jerusalem, von diesem heiligen Gott, egal wie weit weg von Gott du dich befindest, du bist schuldig. Auch wenn du ganz nah dran bist. Egal, wie hoch deine gesellschaftliche Stellung ist, ob du König oder unter dem König Oberster oder Sippenleiter, Familienvater bist oder einfach ein Mitglied der Familie, alle sind vor Gott schuldig geworden, so drückt es Daniel aus. Daniel schließt sich selbst mit ein. Alle sitzen in einem Boot. In Vers 10 bis 14 geht es weiter. Die Strafe Gottes ist gerechtfertigt. Daniel klagt Gott nicht an, warum bist du so ungerecht zu uns, sondern er gibt Gott Recht und sagt, das, was du tust, ist absolut angemessen. Und er erinnert daran, dass Gott vorher schon angekündigt hat, dass er beim Übertreten des Gesetzes das tun wird. Durch Mose. Ein Fluch wird auf das Volk kommen, auf jeden kommen, der das Gesetz übertritt. Durch die Propheten, er wird Unheil über Jerusalem kommen lassen. Und Daniel sagt, wir haben nicht reagiert, wir haben Gottes Gebote übertreten und wir sind auch nicht umgekehrt in der Zeit, als die Propheten kamen und uns gewarnt haben. Wir haben nicht reagiert, Trägheit. Daniel bekennt, die Strafe ist gerechtfertigt. Kann man das wirklich heute noch im Neuen Testament so sagen? Ich meine, Fluch, Zorn, Schwur, das sind doch alles Dinge, die so ins Alte Testament gehören, oder nicht? Wir haben vorhin ein Lied gesungen, in Christus ist mein ganzer Halt. Und ich habe mir eine Zeile notiert, da steht, der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Das heißt, es gibt ihn, diesen Fluch der Sünde. Auch im Neuen Testament ist davon die Rede. In Galater 3 heißt es, Vers 10, denn alle, die auf der Erfüllung des Gesetzes vertrauen, sind unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, Fluch über jeden, der nicht alles erfüllt, was im Gesetzbuch geschrieben ist. Aus dem Gesetz des Mose zitiert. Ein Fluch ist auf allen, die auf die Erfüllung des Gesetzes vertrauen. Das heißt, wenn wir versuchen, durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht zu stehen, dann werden wir nur den Fluch ernten, weil keiner von uns in der Lage ist, dieses Gesetz perfekt zu erfüllen. In Römer 2 ist die Rede von Gottes Zorn, der über der ganzen Menschheit lastet. Wir überlesen das gerne, weil wir das immer noch dem Alten Testament zuordnen. Und tatsächlich zitiert Paulus hier aus dem Alten Testament, macht aber deutlich, das ist nach wie vor gültig. Das ist nach wie vor gültig, dass Gott zornig ist und dass wir unter einem Fluch stehen durch die Sünde in unserem Leben. Daniel macht deutlich, ja Gott, du hast recht mit deinem Urteil über unser Leben. Wir haben gesündigt und die Strafe ist absolut gerechtfertigt. Aber glücklicherweise ist dieses Gebet an der Stelle nicht zu Ende, sondern Daniel schließt damit, dass er Gott um Vergebung bittet. Und er tut das, ich lese nur die Zuspitzung in Vers 18 und 19, in dem er sagt, denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Daniel macht deutlich, wir haben nichts zu bringen. Wenn wir aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit beurteilt werden wollen von Gott, dann stehen wir weiterhin unter Gottes Fluch. Deswegen sagt er nicht, aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Gott ist ein Gott, der sich erbarmt. Gott ist ein Gott, der gütig ist. Gott ist ein Gott, der gnädig ist. Und Daniel macht deutlich, so wie wir dich überhört haben, so wie wir oberflächlich geworden sind, so wie wir nicht hingehört haben, als du geredet hast, bitte handle nicht so an uns, sondern Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner selbst willen, das heißt nicht um unsertwillen, nicht weil wir so gut wären, sondern weil du so gut bist, mein Gott. Wir haben nichts zu bringen. Warum sollte Gott deine Schuld vergeben? Was hast du zu bringen? Was hast du vorzuweisen? Wenn schon Daniel nichts vorzuweisen hatte und sich unter die Schuld seines Volkes stellt, wie viel mehr oder wie sehr erst dann ich und wir? Nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit werden wir gerettet, sondern aufgrund von Gottes vielen Erbarmungen. Um Gottes selbst willen will er uns unsere Schuld vergeben. Wir stehen mit leeren Händen vor Gott, jeder, ausnahmslos. Egal, welche gesellschaftliche Stellung du hast, egal, wie fromm du bist, jeder von uns steht mit leeren Händen vor Gott, auch ich. Keiner kann vor Gott irgendetwas vorweisen, was uns das Recht auf Vergebung geben würde. Es ist tatsächlich so, wir haben kein Recht auf Vergebung durch irgendetwas erarbeitet. Ich habe vorhin gesagt, Gott antwortet auf dieses ernstliche Gebet von Daniel, indem er den Engel Gabriel schickt und Daniel einen Blick tun lässt in die Zukunft, bis in die Zeit hinein, dass Jesus an einem Kreuz sterben wird. Daniel bekommt schon einen Ausblick auf die Erlösung, die durch Jesus Christus geschieht. Paulus fasst das, was wir heute Morgen gehört haben, im Römer 3 sehr gut zusammen. Manche gehen sogar davon aus, dass Paulus an Daniel 9 dachte, als er den Römerbrief, Römer 3, Vers 22 bis 24 formuliert hat. Und das ist gut möglich. Zumindest werden dort dieselben Gedanken deutlich. Warum sollte Gott dir deine Schuld vergeben? Paulus schreibt, es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Es ist nicht Römer 6, Vers 22, sondern Römer 3, Vers 22, ich habe mich da verschrieben. Keiner, alle sind schuldig geworden, du und ich. Wir haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott uns ursprünglich geschaffen hatte. Völlig unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott dich und mich vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Vor 2000 Jahren hing dieser Jesus Christus an einem Kreuz. Und ihn traf dieser Fluch, der eigentlich uns gilt. Paulus drückt es im Galater 3 so aus, dass er zum Fluch für uns geworden ist. Jesus hat diesen Fluch wie ein Blitzableiter auf sich abgeleitet. Er hat die Strafe, die eigentlich dir und mir gilt, auf sich genommen. Ganz unverdient, aus reiner Gnade. Wir haben nichts vorzuweisen, wir haben kein Recht auf Vergebung. allein das Recht, das Gott uns gibt, weil er uns so sehr liebt. Wie können wir auf das Gehörte reagieren? Vielleicht hast du noch nie Gottes Vergebung in deinem Leben in Anspruch genommen. Lass die Folie bitte stehen, Rudi. Danke. Vielleicht hast du noch nie Gottes Vergebung in Anspruch genommen. Vielleicht hast du noch nie erkannt, dass da überhaupt Schuld in deinem Leben ist oder hast das immer von dir gedrängt. Dann möchte ich dich einladen, dieses Gebet von Daniel selber zu beten, vielleicht heute Nachmittag, dir nochmal vorzunehmen und die Schuld, die in deinem Leben ist, vor diesen Gott zu bringen. Und du darfst dir gewiss sein, Gott wird dir vergeben, nicht weil du ein Recht darauf einklagen könntest, sondern weil Jesus Christus alles bezahlt hat, damit die Schuld bezahlt werden kann. Wir haben am 9. Juli hier in der Gemeinde eine Taufe, wo Menschen nach außen hin deutlich machen werden durch die Taufe, ja, ich gehöre dazu, Gott hat mir vergeben und ich habe diese Vergebung angenommen. Wenn du möchtest, kannst du gerne dabei sein. Vorher wird ein Taufkurs stattfinden, wo wir darüber sprechen werden. Vielleicht bist du aber auch schon jahrelang Christ und hast heute erkannt, dass du an vielen Stellen gleichgültig oder träge geworden bist. Da möchte ich dich einladen, bekenne diese Schuld vor Gott und empfange Vergebung. Miss dich an diesem Leitsatz von Jesus, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und frag dich ehrlich, kann ich mich an diesem Maßstab messen? Bekenne Schuld vor Jesus und er wird Schuld vergeben, weil er uns liebt. Vielleicht bist du auch schon jahrelang Christ und denkst, du hättest ein Recht auf Vergebung und hast heute Morgen erkannt, nein, dieses Recht habe ich nicht. Das ist ziemlich arrogant, so zu denken, dass ich ein Recht darauf hätte. Dann bekenne ihm das und danke ihm dafür, dass er uns vergibt aus freien Stücken. Vielleicht weißt du aber auch, dass du Gottes Vergebung nicht verdient hast, dass du kein Recht auf Vergebung hast und du bist schon jahrelang Christ. Da möchte ich dich einladen, danke ihm einfach dafür, dass er dir vergibt, dass er uns seine Gnade schenkt aus freien Stücken, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil er es will.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.